leider keine Erläuterung, ich sag. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devaya Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Vastatyade Sachadine Jaya Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Srila Krishna Das Kaviraj Goswami hat diesen bedeutenden Vers, den wir heute lesen, auf eine sehr interessante Art und Weise zusammengefasst. Ich will den Text jetzt noch einmal in seiner Urform lesen und dann die darum herum stehenden Texte. O mein Herr, O Krishna, Sohn Maharajas Nandas, ich bin dein ewiger Diener, doch infolge meiner eigenen fruchtbringenden Handlung bin ich in diesen furchtbaren Ozean der Unwissenheit gestürzt. Sei mir jetzt bitte grundlos barmherzig, betrachte mich als ein Staubteilchen auf deinen Lotusfüßen. Lord Chaitanya sprach diesen Vers in großer Demut, wobei er sich für eine bedingte Seele dieser materiellen Welt hielt. Und er drückte in dem Vers eigentlich den Wunsch eines jeden Gottgeweihten aus, nämlich wieder verbunden zu sein mit Krishna im liebevollen, hingebungsvollen Dienst. Lord Chaitanya sagt, ich bin dein ewiger Diener, Krishna, aber ich vergaß deine Herrlichkeit. Nun bin ich in den Ozean der Unwissenheit gefallen und bin völlig bedingt worden durch die äußere Energie. Bitte sei barmherzig mit mir und gebe mir einen Platz als ein Staubteilchen bei deinen Lotusfüßen und beschäftige mich in deinem Dienst. Die Menschen heutzutage, die sich mit spirituellem Leben befassen, haben sozusagen die Vorstellung, dass spirituelles Leben ihnen helfen sollte, im materiellen Leben glücklich zu sein. Lächle, sei freudig, dann bist du ein guter Transzendentalist. Spirituelles Leben wird heutzutage missverstanden als ein Mittel, um gut draufzukommen, drauf zu bleiben und so weiter und so fort. Hier jedoch in diesem Vers des Shikshastakam hören wir darüber, wie Lord Chaitanya ein Problem ausdrückt. Es ist ein Problem, was wir alle haben. Und manchmal wird gefragt, ob es richtig ist, auf dieses Problem einzugehen. Im spirituellen Leben hat der fortschreitende Gottgeweihte selber auch immer wieder diese Frage, soll ich mir ein Problem eingestehen? Die meisten Menschen, die sich in dieser Welt befinden, haben große Probleme, sich ihr Problem einzugestehen. Prabhupada nannte diese Zivilisation einmal als eine Flickenzivilisation. Mit Flicken wird versucht, Probleme zu verdecken. Ich habe hier zum Beispiel mein Lieblingsdoti, der ist schon sehr oft geflickt worden, also die Madhijis, die das getan haben, werden jetzt lächeln. Ich komme ungefähr einmal im Monat an mit diesem, meinem Lieblingsdoti und lasse ihn flicken. Ich bin ziemlich angehaftet an diesen Dhoti, weil ich ihn einfach so lange schon habe und es bereitet mir ein gewisses Gefühl von Sieg und Genugtuung, wenigstens hier nicht so immer wechseln zu müssen, sondern den zu behalten. Also ich würde mir wünschen, ein Ideal wäre, den noch in 10 Jahren so zu behalten. Trotzdem scheuert und schimmert das schon überall durch. Und man kann nicht so richtig losflicken, weswegen mir jetzt ein neuer Dhoti gekauft worden ist, mit der gleichen Konsistenz, aber das tut nicht darüber hin, ich werde weiter, bis der in Fetzen vor mir hängt, mit dem gehen. So, ich glaube, beim Dhoti ist das eine ziemlich harmlose Angelegenheit. Es ist sogar sympathisch, so einen verbohrten Menschen zu sehen, der an seinem Dhoti festhält. Ich kann alles aufgeben, außer meinem Dhoti. Aber die Idee ist da. Ich muss mich, glaube ich, irgendwann mal damit abfinden, dass ich den nicht mehr aufrechterhalten kann. Der muss einfach irgendwann mal zu Brahm, also zu anderen Teilen verwandelt werden. So, das ist für viele Menschen sehr, sehr schmerzhaft, in ihrem Leben einzugestehen, dass sie einen bestimmten Status quo nicht halten können. Zum Beispiel ein glückliches, problemloses Leben zu führen. Ich glaube, jeder Devotee, der nach einiger Zeit im Tempel ist, merkt, nach einer gewissen Zeit, es ist nicht so, wie dass er nur mit einem Lächeln durchs Krishna-Bewusstsein hindurchgeht. Es geht darum zu erkennen, es gibt ein paar Probleme. Die müssen angepackt werden. Das Grundproblem ist, ich bin eine gefallene Seele. Schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Es ist eine unglaublich große Schwierigkeit für Menschen, das sich einzugestehen. Dass die meisten Menschen machen eine Vertuschungspolitik ihr ganzes Leben. Auch kann es vorkommen, dass Devotees eine solche Vertuschungspolitik ein ganzes Leben machen und nicht der Tatsache ins Auge schauen wollen, puha, ich bin eine gefallene Seele. Der Fisch stinkt vom Kopf her. So, das war die etwas norddeutsche Einleitung. Jetzt wollen wir mal schnell philosophisch werden, sonst werden wir hier doch kritisiert. Was sagen wir denn hier? So, Chaitanya Mahaprabhu in diesem Text stellt sich der Sache. Yes! O Krishna, Sohn Maharaj Nandas, ich bin dein ewiger Diener, doch infolge meiner eigenen sinnlichen Handlung, fruchtbringenden Handlung, bin ich in diesen furchtbaren Ozean der Unwissenheit gestürzt. Sei mir deshalb jetzt bitte grundlos barmherzig. Betrachte mich als ein Staubteilchen auf deinen Lotusfüßen. Lord Chaitanya hat ein anderes Mal gebetet, ich bin in den Ozean der materiellen Leiden hineingefallen, wo ich aufgeschluckt werde von den Krokodilen und Haifischen der Lust und des Zornes. Ich bin durch meine Wünsche gefesselt. Bitte gebe dieser hilflosen Seele Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Solange wir nicht Zuflucht finden bei Krishnas Lotusfüßen, können wir von diesem schlimmen Ozean, in dem wir kämpfen, nicht befreit werden. Die materiellen Neigungen sind so schlimm, dass wenn wir nicht wirklich im Krishna-Bewusstsein Zuflucht bei Krishna finden, werden wir von diesen materiellen Neigungen ein Leben lang an der Nase herumgeführt. Ein gutes Beispiel für Verwirrung und für Täuschung ist Maharaj Chitraketu, der im Bhagavatam angewandt wird. Ihr wusstet, Maharaj Chitraketu war von einem unbändigen Wunsch erfüllt und tat alles, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Er wollte einen Nachkommen haben, aber es war nicht seine Vorherbestimmung, diesen Nachkommen zu bekommen. Da er aber sich das nicht eingestehen konnte, da nicht seine Situation verstehen konnte, heiratete er 1000 Frauen, ist euch das mal aufgefallen, und versuchte von jeder ein Kind zu bekommen, ein Sprössling. Aber sie alle blieben unfruchtbar. bis schließlich Angira Muni dem Chitraketu die Segnung gab: Du kannst einen Sohn kriegen, aber wisse, dieser Sohn wird dich nicht glücklich machen. Er wird die Ursache für Leid sein. Chitraketu sagte: Oh, ist mir ganz egal, die Hauptsache, ich kriege einen Sohn. Und so wandte er sich dann an Maharaj Angira und sagte: Bitte gib mir diese Segnung. Es kam dann durch ein Yakya dazu, dass eine der 1000 Frauen ein Kind erzeugte, nämlich den Sohn von Chitraketu. Doch nach kurzer Zeit schon wurde dieser Sohn tatsächlich eine Ursache für unmenschliches Leid. Was geschah war, dass der Sohn vergiftet wurde von den 999 neidischen Frauen, die sich ärgerten, dass die eine Frau so besonders hervorgehoben wurde und die dann aus Neid heraus das arme Knäblein vergifteten. So, das ist König Chitraketu verfiel daraufhin in ein so wahnsinniges Wehleiden, das entstand, dass er sehr, sehr große Schwierigkeiten bekam, was seine Vernunft betraf. Er wurde so gebeutelt von diesem entsetzlichen Leid, dass er sich die Haare ausriss und zu Boden fiel an dem Boden. Völlig verwirrt. Das ist ein Symptom von jeder Tätigkeit, die wir aus Anhaftung heraus tun. Dr. Markus, du weißt, nichts bedeutet mir mehr, als dich in Aktion zu sehen, aber ist es jetzt, bist du dir sicher, den besten Platz und die beste Zeitpunkt gefunden zu haben? Ja, dann ist das ja. Du hast eine sehr außergewöhnliche Wahl von Zeitpunkten und Orten, aber du bist halt auch außergewöhnlich. So, jetzt kommt. Dies ist immer die Reaktion, wenn man sich mit dieser materiellen Welt einlässt. Ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt, weil wir ein bisschen über Freud sprechen. Freud ist ein großer Atheist. Ein verlorenes Würfchen und sagte: Nehmen wir ruhig mal die Maske jetzt ab. In der Psychoanalyse gibt es keinen Gott und keine Religion, so sagt er. Und Freud machte jedoch einen interessanten Punkt in seiner Betrachtung der materiellen Welt. Er stellte in einem Buch Ziviles Unbehagen die Frage, ob es überhaupt möglich sei, in der materiellen Welt zu genießen. Und er sagte: Nein, es gibt nur Leid. Dann sagte er: Nehmen wir aber an, es gäbe doch Glück. Welche von allen Tätigkeiten ist die, die uns am meisten begeistert? Er kam mit der Antwort darauf: Die Liebe. Die Menschen platzieren tatsächlich in diesem Begriff Liebe zu einem Mitglied des anderen Geschlechts ihre größten Hoffnungen, in dieser Welt glücklich zu werden. Sie erwarten in dem der Person des anderen Geschlechtes jemanden, der sich um sie kümmert oder die sich um sie kümmert, der oder die da ist in Zeiten, wo man Unterstützung und Freundschaft braucht und so weiter und so fort. Doch Sigmund analysierte: Je mehr man sich öffnet in der materiellen Welt, um in einem Partner oder einer Partnerin Zufriedenheit und Glück zu erfahren, desto mehr muss man sich auch darauf gefasst machen, dass von dieser Person Leid ausgeht. Das ist leider immer so in der materiellen Welt, dass unsere Erwartungen von der illusionierenden Energie unterbunden werden und unterbrochen werden. So kann also aus den romantischen Stunden, die man sich erwartet, Stunden, in denen die Atmosphäre knistert oder in denen man sich einfach nette Worte sagt, sehr leicht sehr viel Unzufriedenheit wachsen und großes Unbehagen. Das ist etwas, was nicht jetzt von einem Sannyasi gesagt wird, der sich schlechte Punkte einsammeln will, sondern eine Äußerung, die einfach durch Studien in der materiellen Welt belegt werden kann. Je mehr man sich öffnet in den Erwartungen, Glück zu bekommen in einer materiellen Beziehung, desto mehr öffnet man sich für Leid, was dann mit großer Intensität auf einen herabstürzt. Nun, Sigmund Freud sagte daraufhin, gut, also was uns bleibt ist, dass wir, weil wir nicht mit der in der Liebe und in der Sexualität Zufriedenheit erreichen können, müssen wir das sublimieren und auf eine verfeinerte Ebene führen. Die Kunst, die Kultur. Und wenn wir es auf dieser Ebene führen, unser Drang nach Glück, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Doch solchen sublimierten Freuden, wie zum Beispiel ein gutes Musikstück oder ein schönes Bild, fehlt es an Intensität. Das ist ein Problem. Ich glaube, ihr versteht das. Eine schöne Oper ist nun mal nicht so intensiv wie eine deftige Sinnenbefriedigung. Das kann man nicht sagen. Fehlt an Intensität. Und leider ist es so, dass genauso wie die zeitweiligen Freuden, die mit der intensiven Sinnbefriedigung zusammen sind, oder sagen wir einfach mit dem partnerschaftlichen Zusammensein, leider auch, wie soll ich mich ausdrücken, es ist genauso zeitweilig wie da auch. So in der materiellen, also diese sublimierten Freuden, so in der materiellen Welt gibt es nicht die Freuden, die sich die ewige spirituelle Seele ersehnt. Nämlich Freuden, die sie nur genießen kann im Austausch mit Sri Krishna. Freuden, die die Ekstasen mit sich bringen. In Madhurya Kadambini wird beschrieben, wie diese spirituelle Freuden erfahren werden. In einem transzendentalen Körper mit transzendentalen Sinn. Diese spirituellen Sinne sind nicht begrenzt wie die Sinne des materiellen Körpers und nicht vergänglich wie die Freuden auf der materiellen Ebene. Diese spirituellen Freuden können erfahren werden von jemandem, der mit großer Intensität und ohne abgelenkt zu werden, sich danach sehnt, wieder in Krishnas Dienst beschäftigt zu werden. Es wird gesagt, dass spirituelle Freuden ungefähr so sind wie bei jemandem, der für lange Zeit durch eine Wüste gegangen ist und an den Sonnenstrahlen gelitten hat, dann aber unter einen schattigen Baum kommt und unter diesem Baum eisgekühlte Krüge mit Rosenwasser findet zum Trinken. Spirituelle Freuden, die man erfährt, wenn die Seele wieder mit Krishna zusammen sind so, als würde ein Sterbenskranker, dessen Körper verzerrt worden ist von Fieber, dazu kommen, Amrita, den Nektar der Unsterblichkeit, zu trinken. Spirituelle Freuden sind, bezeichnet man als das, was die Seele in Verbindung mit ihrem höchsten Herrn, mit Krishna, erlangt. So der Gottgeweihte in der materiellen Welt, der sich darüber bewusst ist, dass er hier in dieser materiellen Welt kein Glück finden kann, weil er in einen Ozean aus Unwissenheit und aus Täuschung gefallen ist, bewegt sich deswegen mit großer Intensität, macht sich auf den Weg, transzendentale Erfahrungen oder transzendentale Freuden zu finden. Dazu ist es für ihn wichtig, zunächst einmal das Problem zu erkennen und dem Problem in die Augen zu sehen. Es ist manchmal unglaublich hart, das zu tun. Das Problem ist, wir können in der materiellen Welt nicht genießen. Neulich kam ein Devotee zu mir, der völlig aus dem Häuschen ist, weil er plötzlich merkt, dass der materielle Körper ein Ort für Leid ist. Das hatte er nicht damit gerechnet, das war nur in der Philosophie bisher so gesagt worden, aber noch nicht so erfahren ist. Es braucht einiges, um dieser Tatsache in die Augen zu sehen, dass wir in dieser materiellen Welt einfach an einem verlorenen Posten sind und deswegen alles nur Erdenkliche dazu tun müssen, um zurück zu Krishna zu kommen. Nun, während wir auch in der materiellen Welt damit beschäftigt sind, das spirituelle Leben auszuführen oder den Vorgang des Krishna-Bewusstseins auszuführen, stellt sich sehr oft die Frage, wo ist für mich hier in diesem Vorgang eine Freude? Keiner kann für längere Zeit einen Vorgang ausführen, bei dem es keine Freude gibt, bei dem es keine Anzeichen von spirituellem Glück gibt. Auch der Vorgang des Krishna-Bewusstseins kann nur dann ausgeführt werden von Devotee, wenn sie in der Lage sind, spirituelle Freude zu erfahren. Sonst wird man, während man den Vorgang des Krishna-Bewusstseins ausführt, wie soll ich mich ausdrücken, plötzlich keinen Geschmack mehr haben. Und so kommt es vor, dass dann die Devotees daran denken, also mit verstohlenem Blick auf die Kinoplakate gucken und mal sehen, ob was Interessantes im Kino läuft. Also man will es sich ja nicht anschauen, aber schon allein die Vorstellung, dass es was Interessantes gibt, das stellt einen schon zufrieden. Vielleicht könnte man ja sich mal erkundigen, was es denn im Einzelnen ist, was es da und so weiter und so fort. Ohne spirituelle Freude besteht keine Existenz für die Seele. Nur eine leidvolle Existenz. Es ist immer natürlich für uns als Menschen, dieser spirituellen Freude entgegenzugehen und nach ihr zu suchen. Es gibt zwei Arten von spiritueller Freude. Die erste Art ist eine, die sehr oberflächlich ist und nach kurzer Zeit einen Menschen schon nicht mehr zufriedenstellen kann. Die zweite Art ist eine, die uns für lange Zeit erhalten kann. Diese erste, wie soll ich mich ausdrücken, spirituelle Freude, die von nur kurzer Zeit ist und einen nicht wirklich zufriedenstellen kann, ist abhängig von Äußerlichkeiten. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Angenommen, jemand, wir präsentieren, morgen gibt es ein Festmahl. Es wird wahrscheinlich das geben, wie wir den. Und das machen wir jeden Sonntag. So, stellt euch mal vor, der Devotee, nennen wir ihn mal Krishna Das, fragt, bevor es das Festmahl gibt, was servieren Sie denn heute aus? Diese Frage bringt mit sich, dass er nicht wirklich hungrig ist. Er wird nur essen, wenn es sein Lieblingsgericht gibt, Schrikant mit Sahne. Zum Beispiel. Das ist im Augenblick bei mir der Renner. Ich weiß nicht, wie es in Wiesbaden zubereitet wird. Die haben es genau raus, wie es sein muss. Nicht, nur wenn es Schrikant mit Sahne gibt, dann wird er zugreifen. So, das ist, zeigt einen sehr schwachen Appetit. So geht es auch mit also jungen Devotees, die an Äußerlichkeiten bei ihrem Geschmack abhängig sind. Der Kirtan muss von dem feurigen Sankirtan-Lieder gesungen werden, damit man reingeht. Die Vorlesung muss von einem gegeben werden, der auch gute Witze machen kann zwischendurch und uns somit bei der Stange hält. Das Prasadam muss also interessant und pikant gewürzt sein, damit ich es überhaupt nehme. Es ist die erste Form des Geschmackes, der in einem jungen Devotee auftaucht, den er aber auch sehr, sehr schnell wieder verliert. Sein Geschmack, der abhängig ist von den Äußerlichkeiten, die sich mit um den Geschmack bilden. Ein tieferer Geschmack ist, empfindet jemand, der den Kirtan zum Beispiel wertschätzt, weil dort der heilige Name gechantet wird. Der in einer Vorlesung nicht unbedingt auf die Witze achtet, ob sie kommen, sondern der versucht zu verstehen, was kann ich daraus lernen, um selber in meinem eigenen Leben das Krishna-Bewusstsein zu intensivieren. Nun, diesen tiefen Geschmack, der entsteht, wenn wir tatsächlich hinter die Äußerlichkeit kommen wollen, für den muss man etwas tun. Jiva Goswami gibt das Beispiel von Zuckerrohr. Zuckerrohr, im Rohr des Zuckerrohrs ist dieser wunderbare Saft, dieser Zuckerrohrsaft. Habt ihr mal Zuckerrohrsaft gekostet? Wer? Ja, Zuckerrohrsaft. Zuckerrohrsaft ist sehr, sehr gut. Sind auch gute Mineralien drin, man wird powerful und stark und braucht nicht rasten am laufenden Band. Ist bloß in Indien ist es eine Problematik, dass das Wasser meistens, was da verwandt wird, das läuft da über alle möglichen Quellen, bevor es ins Glas kommt. Also leider, also man müsste sich schon seine eigene, also ich habe jetzt seit 5 Jahren deswegen kein Zuckersaft mehr kosten können. Aber so, dieses Beispiel wird gegeben, dass Zuckerrohr beinhaltet den Saft. Wir müssen jedoch an diesen Saft herankommen. Wir müssen das Rohr pressen, zu Deutsch gesagt, und dann läuft der Saft da raus. Du kannst den Saft des Zuckerrohrs nicht genießen, indem du einfach davor stehst und dir wünscht, Mensch, hoffentlich kriege ich ein Zuckerrohrsaftglas. Es geht nicht so. Diese Arbeit ist dazu nötig. So auch im Krishna-Bewusstsein, den Saft des Krishna-Bewusstseins, den Wohlgeschmack zu erfahren, der nicht mehr von äußeren Dingen abhängig ist, ist es absolut nötig für einen Devotee, eine gewisse Arbeit zu, wie heißt es nochmal, Shuglambara, nach oben zu laufen und den 4. Kanto, Kapitel 8, Text 34, wirst du wahrscheinlich vergessen haben, aber 4,8. 4 plus 4 macht 8, also es ist 4,8. Da wird gesagt, was wichtig ist, damit ein Devotee auch in dieser materiellen Welt den eigentlichen Geschmack des Krishna-Bewusstseins erfahren kann. Es gibt nichts, was den Geschmack im Krishna-Bewusstsein so sehr beeinträchtigt, wie Missverständnisse unter den Devotee. Wenn man Krishna-Bewusstsein erfahren will, ist es deswegen unbedingt wichtig, Missverständnisse unter den Devotees, die zu einer Haltung führen, wo unter Umständen der Schatten von Vergehen gemacht wird, das muss man umgehen. Der Hauptgrund, weswegen Devotees im Krishna-Bewusstsein nicht den Geschmack erfahren können und nicht glücklich und unkompliziert in Krishna-bewussten Aktivitäten nachgehen können, ist nicht unbedingt, dass sie nicht die richtige Tätigkeit gefunden haben. Der Hauptgrund ist auch nicht, dass sie nicht in dem richtigen Ashram vielleicht situiert sind oder dass es sonst irgendwelche sozialen Probleme gibt. Der Hauptgrund ist immer wieder darauf zurückzuführen, dass der Devotee, ohne dass er es vielleicht weiß, Vergehen gegen Devotees macht. Ich möchte euch hier in diesem Zusammenhang, bevor wir die Lösung hören, ein Lila erzählen, was ich einmal in der Krishna Katha, also auf Kom las, und was dem sehr gut das sehr gut illustriert. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch dies Lila schon kennen, aber ich glaube, dass es trotzdem in dem Zusammenhang, wie wir es jetzt diskutieren, euch eine sehr große Freude machen wird, es zu hören und vor allen Dingen eine große Aha-Erlebnis bereiten wird. Ich möchte das jetzt mal so ausführlich erzählen, wie es mir bekannt ist, von unserem Devotee, wie heißt er noch, dieser Gurukul Maharaj, Gurukul Swami, ja, genau. Er sprach davon, dass Rupa Goswami eines Tages in einem Lila Smaranam vertieft war. Er erinnerte sich an oder meditierte über die transzendentalen Aktivitäten Krishnas. Er war also in der Meditation und sah in der Meditation, wie die Gopis einen menschlichen Turm machten. Sie kletterten aufeinander, wie die Stadtmusikanten aus Bremen. Kennt ihr das? In Bremen, diese Statue? Da sind dann die verschiedenen Stadtmusikanten, die aufeinander klettern. So waren die also. Und auf diesen menschlichen Turm kletterte Srimati Radharani, weil sie oben von einem Ast eine besonders köstliche Frucht pflücken wollte. So in diesem Baum, versteckt vom Laubwerk, befand sich Krishna. Und der bog den Ast, auf dem die Frucht war, herunter. Als Radharani jetzt die Frucht hatte, ließ Krishna den Ast nach oben schnellen. Schlupp! Und Srimati Radharani hinkte an der Frucht und zappelte und rief Hilfe. Das war von Krishna so organisiert. So, Krishna kam dann lachend von dem Baum runter von seinem Ast und rettete Srimati Radharani, und setzten sie sich beide auf den Ast hin und scherzten miteinander. So, das ist, als Rupa Goswami das sah, musste er anfangen zu schnaufen, zu lächeln. Just in diesem Augenblick, just heißt so viel wie gerade, in diesem Augenblick kam ein Vaishnava mit einem verkrüppelten Gang vorbei. Der ging so ein bisschen zögerlich, zog so das Bein nach. Und er dachte, Rupa Goswami hätte über ihn gelacht. Der wusste nicht, dass Rupa Goswami ganz in seinem Bewusstsein woanders war. Und als jetzt Rupa Goswami da so lachte, fühlte sich der Vaishnava getroffen im Herzen. Warum lachte er denn über meinen schiefen Gang? Und ging dann zurück in seine kleine Behausung und war traurig darüber. So, Rupa Goswami konnte in diesem Augenblick nicht mit seiner Meditation weitermachen. Er kam raus und versuchte wieder reinzukommen, um das Lila weiterzusehen, aber es gelang ihm nicht. Und so ging er zu Sanatana Goswami und fragte, was kann hier geschehen? Was können wir tun? Ich komme nicht mehr rein, irgendwie bin ich rausgekommen. Sanatana sagte, du musst ein Vergehen gegen einen Vaishnava gemacht haben. Sonst wärest du glücklich in deinem Krishna-Bewusstsein verankert. Nein, sagt Rupa Goswami, ich kann mich an nichts erinnern, das liegt mir fern wie der Mond vom Erdplaneten, ein Vergehen gegen einen Vaishnava zu machen. Warum sollte ich? Sanatana Goswami sagte, nein, du musst eins gemacht haben, und die einzige Möglichkeit, davon befreit zu werden, ist, indem wir jetzt zu den indem du zu dem Vaishnava gehst und dich bei ihm entschuldigst. Ja, aber ich weiß aber nicht, wen ich da verletzt habe, sagte Rupa Goswami. Ganz einfach, sagte Sanatana. Wir laden alle Vaishnavas ein und machen ein großes Fest. Und derjenige, der nicht kommt, das wird derjenige sein, der sich verletzt fühlt. Das wurde gemacht. Und nur ein Vaishnava war nicht da. Und das war der mit dem schiefen Gang. So ging dann Sanatana Goswami, Rupa Goswami, zu ihm hin und sagte, habe ich irgendwie ein Vergehen gegen dich gemacht? Nein, sagte der Vaishnava mit dem schiefen Gang. Das kann nicht sein. Also du hast kein Vergehen. So sprach sie ein bisschen. Irgendwann fragte der Vaishnava, ich habe nur eine Frage. Ist es nicht so, dass die Devotis auf der Ebene vom Brahma Buddha sind, dass sie alles mit gleichen Augen sehen, nur die spirituelle Seele. Versteht ihr? Und an dieser Frage kann der Rupa Goswami verstehen, was in dem Vaishnava am Gedankengang vorging. Und er warf sich ihm zu den Füßen und sagte, vergib mir, ich habe nicht dich gemeint, als ich gelacht habe. Ich habe einfach über den komischen Krishna gelacht. Das war die Ursache meines Gelächters. Und Vaishnava entschuldigte sich dann vielmals und so weiter und so fort. So, dieses Lila zeigt uns die sehr direkte und unmittelbare Wirksamkeit, die sich ergibt, wenn wir eine Unstimmigkeit von Vaishnavas, unter Vaishnavas haben. Wir müssen alles tun, was in unseren Fähigkeiten liegt, selbst versuchen, über unseren eigenen Schatten zu springen, damit Unstimmigkeiten unter Vaishnavas gelöst werden und man sich gemeinsam in kooperativer Art und Weise in Krishnas Dienst beschäftigen kann. Krishna will das von seinen Devotis sehen. Er verlässt die Devotis und damit verlässt sie aller Wohlgeschmack, die einfach keine dienende Haltung gegenüber den Vaishnavas aufnehmen. Solche Devotis sind plötzlich allein gelassen auf weiter Flur und fühlen sich nicht mehr in der Lage, den Geschmack des Krishna-Bewusstseins voll und ganz zu kosten. Sisigoni Taiki Jai. So, wir sind hier an ein Ende gekommen. Oh ja, oh, sorry. Ich wollte jetzt noch einen interessanten Text vorlesen, der uns verhilft, glücklich in dieser Welt zu werden. Wollt ihr, ein bisschen Glück in der Welt kann man gebrauchen, oder? Dass man so nicht so durchhängt. Diese wichtigen Verhaltensregeln werden das Dasein in der materiellen Welt glücklich machen. Wollt ihr das wissen? Nicht so? Keiner sagt das. Jeder muss ja zuhören, so ist so die Stimmung. Ich werde es trotzdem sagen. Jeder Mensch sollte so handeln. Wenn er jemanden trifft, der qualifizierter ist als er selbst, soll er sehr erfreut sein. Wenn er jemanden trifft, der weniger qualifiziert ist als er selbst, soll er Mitleid mit ihm haben. Und wenn er jemanden trifft, der ihm ebenbürtig ist, soll er mit ihm Freundschaft schließen. Auf diese Weise wird man niemals von den dreifachen Leiden dieser materiellen Welt beeinflusst. Erläuterung. Im Allgemeinen werden wir neidisch, wenn wir jemanden sehen, der qualifizierter ist als wir selbst. Wenn wir jemanden sehen, der weniger qualifiziert ist, verspotten wir ihn. Und wenn wir einen Ebenbürtigen sehen, werden wir auf unsere eigenen Taten sehr stolz. Dies sind die Ursachen aller materiellen Schwierigkeiten. Der große Weise Narada gibt daher den Rat, dass ein Gottgeweihter auf vollkommene Weise handeln soll. Statt auf einen qualifizierteren Menschen neidisch zu sein, soll man sich freuen, ihn empfangen zu dürfen. Jetzt kommt ein qualifizierterer Mensch. Statt einen weniger qualifizierten Menschen zu unterdrücken, soll man mit ihm Mitleid haben, um ihn auf die Stufe des richtigen Standards zu erheben. Und wenn man einen Ebenbürtigen trifft, soll man ihn als Freund behandeln, statt in seiner Gegenwart auf seine eigenen Taten stolz zu sein. Man soll auch mit der Masse der Menschen, die leiden, weil sie Krishna vergessen haben, Mitleid empfinden. Diese wichtigen Verhaltensregeln werden das Dasein in der materiellen Welt glücklich machen. Nochmal, einen qualifizierteren Menschen sollen wir glücklich sein, dass es ihn gibt und sofort seine Gemeinschaft aufsuchen und von ihm lernen und sagen, kannst du mir helfen, Krishna bewusst zu werden? Einen weniger qualifizierten sollten wir nicht verspotten. Oh, guck ihn dir mal an, er ist der Inbegriff aller Tollpatschigkeit. Sondern wir sollten ihnen helfen. Ein Menschen, der ebenbürtig ist, wir sollten nicht immer denken, oh, ich muss jetzt auch zeigen, wie großartig ich bin, damit ich überhaupt einen Locus Standi habe und erzählen indirekt von meinen Herrlichkeiten. Sondern wir sollten, wie war das, Freundschaft mit ihm schließen. Als Freund behandeln, yes. Und wie mit einem Freund in ein gutes Gefühl geben. Gut, hiermit bin ich ans Ende gekommen. Wollt ihr wissen, wo dieser Text ist? Ja? Nein, Mittel. Viertes Kanto, 8. Kapitel, Vers 34. Ja? 4, 8. 34. Wenn wir so uns verhalten, werden wir das Dasein in der materiellen Welt glücklich machen. Natürlich ein spiritueller Tipp. Gut, Hare Krishna. Ich bin hier ans Ende gekommen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Meisterbeischulung, ja. Ja. Ist noch nichts, hast du noch nichts davon gesehen? Ja. Du beziehst dich, glaube ich, auf die Treffen in England. Was sind das für Treffen in England? Da treffen sich ältere Devotees in unserer Bewegung und es geht eigentlich in den eigentlich darum, dass wir sehen, dass viele Devotees mit der Zeit eine gewisse Art an Motivation verlieren für ihren Devotional Service und nicht mehr so inspiriert sind. Und wir sehen, dass zum Beispiel bis auf ganz wenige Ausnahmen Devotees, die in den Haushälter-Ashram gehen, so überwältigt werden von den Verantwortungen, die finanziellen Grundlagen zu schaffen, dass sie nicht mehr aktiv Service tun für die für Lord Chaitanyas Bewegung und dann auch nicht mehr so viel spirituelles Glück erfahren können für sich selber, weil sie so getrennt sind von der Gemeinschaft und einfach so sich mit dem harten Alltagskampf auseinandersetzen. So der Wunsch der dieses Training, wir nennen das European Workshop für Vaishnava Training und Education, ist folgender, der Herangehensweg ist folgender. Wir sind der Meinung, dass die Devotees in 5 verschiedenen Bereichen richtig geschult werden müssen, sodass sie in diesen Bereichen am meisten aus ihrem Leben herausholen können. Diese Schulung fängt zunächst einmal an auf der Bhakti-Yoga-Ebene, so haben wir das genannt. Das ist, bevor die Devotees in den Tempel kommen, wissen sie schon mal, was der Tempel eigentlich ist, sodass die Devotees, die in den Tempel kommen, tatsächlich gerne in den Tempel kommen wollen und genau das sich auch genau das vorfinden, was sie sich vorgestellt haben. Und andere, die vielleicht nicht diese Wünsche haben, die merken nicht, oh, ich bin eigentlich gar nicht auf der Stufe, dass ich im Tempel leben kann. Die merken das vorher und leben dann in der Gemeinde, Vaishnava-Gemeinde. So, dann, wenn sie ins werden sie als Bhaktas geschult. Wir haben hierzu schon den Entwurf für ein Bhakta-Programm. Das Interessante ist, dass wir in dem Bhakta-Programm nicht nur schulen wollen durch das gesprochene Wort. Denn normalerweise lernt man nicht nur durch Hören. Man merkt schon sehr oft, wenn man so ein alteingesessener Lecturer ist, wie unser eins, und wieder in Deutschland lectured, wo jeder mich kennt. Im Ausland kennt keiner diese Art oder bin ich nicht so bekannt und deswegen sind die Devotees immer wieder total überrascht, mal einen neuen zu hören. Aber im eigenen Land ist es so, dass jeder weiß schon mehr oder weniger, ja, Maharaj meint es ernst und ehrlich und er hat gute Absichten, aber wir kennen das schon, diese Art. Und so weiter. Ich bin auch der Meinung, wir können nicht nur zum Beispiel Bhaktas nur durch das gesprochene Wort etwas vermitteln. Wir müssen ihnen eine Erfahrung geben in ihrem Leben, in der sie auch herausgefordert werden. So ist es bei uns auch. Wir können auch nicht nur lernen. Jetzt zum Beispiel mag es sein, dass einige von uns, die hier sitzen, eine Stufe weitergehen müssen in ihrem Krishna-Bewusstsein, dass sie zu lange schon auf der gleichen Ebene sind. Das geht nur, indem sie ein Risiko auf sich nehmen und einen größeren Bereich der Hingabe nehmen. So unsere Lehrmethode, Narayani, ist es nicht nur, dass man die Philosophie verkündet, sondern dass auch Erfahrungen eingesetzt sind in das Bhakta-Programm. Dann wird danach, wenn sie aus dem Bhakta-Programm kommen, werden sie nicht der Welt des Zufalls überlassen, was aus ihnen wird, sondern sie werden in mehrerer Weise vorbereitet. Erstmal werden sie auf die erste Einweihung vorbereitet, dass sie auch richtige Schüler werden und dann auf die zweite Einweihung. Und dann geht diese Philosophie das ganze Leben hindurch weiter, Bhakti, Shastri und so weiter und so fort. Das machst du dir denken, ja, aber wie soll man denn das lernen? Oder wie soll man denn das machen? Wo ist denn die Zeit? Wir sind ja von morgens bis abends mit Schweiß auf der Stirn beschäftigt. Weil die Sache ist so, dass diese Art Weiterbildung der Vaishnavas, Weiterbildung der Vaishnavas, das wird so, die kriegen so Merkblätter. Und sogenannte Professoren gibt es in den Tempel oder besuchen die Tempel, die diese Lehrgänge weiterbilden. Man kriegt also in der Woche so ein Lernblatt, was man so lernt mit den verschiedenen Themen, und die tut man dann in seinen Ordner rein. Das ist die Idee. Also ich sag's mal ganz, ganz vereinfacht. Du musst also nicht in der Woche so ein riesen Buch durcharbeiten zum Beispiel, wo das alles drin steht, sondern dir wird Material gegeben, was in den Service und für deinen Service auch anpassen ist. Gut, das ist das Erste, Bhakti. Dann gibt es servicemäßig Training. Zum Beispiel, wie du sagst, du bist jetzt eine Bhakti-Liederin, aber wer hat dich denn ausgebildet? Dein einziger Lehrmeister ist deine Ernsthaftigkeit. Und je nachdem, wie groß die ist, so gut bist du in die Lehre gegangen. Auch vielleicht ein paar Qualifikationen wie ein philosophisches Interesse und so weiter. So, wir haben deswegen auch in diesem Vaishnava Educational Forum sprechen wir sehr viel davon, die Trainer zu trainen. Wir haben jetzt sogar das nächste Mal ein paar Tage, wo wir nur uns selber mal trainieren lassen von einem Devotee, der sich sehr gut auskennt, von jemandem, der sich sehr gut auskennt und dann wissen, was soll ein Lehrer haben. Ein Lehrer muss ja in der Lage sein, seinen Schüler zu verstehen und aus dem Schüler das Beste herauszuholen. Ganz von alleine. Okay. Warte mal. Also man lernt dann Prediger, Deity-Worship und Manager. Wischwedig wird bestimmt der Professor fürs Management werden. Also diese Bereiche, versteht ihr, dass man nicht in den Service reinkommt und man weiß überhaupt nicht, wie das geht. Man stolpert da so herum und macht so mehr oder weniger, ja, so gut wie es halt geht, aber ist selber nicht so ganz überzeugt von dem, was man macht. Es gibt nicht eine Lecture, wo man nicht weiß, wie soll man denn lecturen? Worüber denn? Wie kann man denn die Devotees erfreuen und erreichen? Und Sankirtan, sehr wichtig, das haben wir hier in unserer Zone ganz gut schon da, dass man neben einem Sankirtan-Devotee lernt. Aber da gibt es noch viel. Dann geht's jetzt, kommt das große Problem, jetzt werde ich mal was sagen. Wie ihr alle wisst, ist es so, dass kleinste Prozentsatz der Devotees Brahmachari bleibt. Ist das eine Überraschung für euch oder ist es, kann man das sagen, eine statistische Größe? Wenn wir jetzt durch den orangenen Safran Devotee-Verein schauen, dann werden wir schon vor unserem inneren Auge der Fantasie sehen, keine Person, aber manche werden so ein schönes, makelloses Weiß wie Madame Mohan anziehen. Nicht? Jetzt ist die Frage, wie geht der Brahmachari mit dieser Thematik um? Der normale Stand der Dinge ist, Frauen sind Maya, richtig? Und für die Frauen? Ah, die Männer sind ein bisschen überheblich, arrogant, auch Maya und so weiter. Das war so der alte Stil. Aber wie sollen mit diesen Haltungen Menschen, von denen wir doch wissen, 90% wird mal heiraten, wie sollen die eine Ehe im Krishna-Bewusstsein führen? Das wird künstlich sein. Die werden nicht menschlich miteinander auskommen können. Die Brahmachari-Training bedeutet nicht das, was wir in unserer westlich-leidenschaftlichen Mentalität sehr oft aus dem Brahmachari-Ashram machen, nämlich eine Festburg, von der man auf alles andere schaut. Herunterschaut zum Teil und vielleicht sogar sich den Matajis gegenüber nicht richtig verhält. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, manchmal ist es bei uns tatsächlich, das man ahnt es nicht, aber manchmal kriegen Matajis nicht genug zu essen. Stimmt, im Ernst. Man ahnt es nicht, ich habe das auszuerst nicht möglich gehalten, weil man hätte sich ja für sich so eine gütige Person, also zumindest ist das mein Anspruch. Ich möchte nicht, dass ich jemandem was vom Teller weg esse. Das ist mir schlimm, diese Vorstellung. Aber das gibt es. Das ist eine gewisse Unreife in der Betrachtung dieses Ashrams. Ich habe jetzt nur ein kleines Thema aufgegriffen. Ich möchte mich entschuldigen für meine etwas deftige Art. Ich kenne mich aber inzwischen, ich bin so ein bisschen deftig, was kann ich tun. Ich bin mit 16 Jahren dazugekommen und habe mich das so schön und kann nicht so gut umschreiben. Das ist aber das Thema. Es muss darüber sich Gedanken gemacht werden, sodass alle Mitglieder gesund und freudig im Tempel sind und dass auch später die Devotis, wenn sie ihren Ashram wechseln, gebildet sein. Oder der Grihastha. Wie sieht denn ein spirituelles Grihastha-Leben aus? Das gibt alles Wissen dazu. Es gibt sogar Wissen in den Shastras, wie kommen Jungs zur Welt in einer Grihastha-Ehe. Heißt es nicht, dass man nur Jungs haben will, aber wenn man Jungs haben will, gibt es die Möglichkeit, das zu tun. Und da werde ich natürlich jetzt nicht zu sagen. Also übersteigt den Rahmen dieser Vorlesung. Ich will nur sagen, es gibt für alles Wissen und wir müssen jetzt dazu kommen, diese Eigenschaft, dieses Wissen, Besitz davon zu ergreifen. Und nicht etwas nach der Spekulation zu tun. Nun, während ich darüber spreche, spürt jeder, glaube ich, so ein bisschen wie, ja, ist ja interessant. Einiges davon interessiert mich sicherlich nicht. Ich möchte gerne Brahmachari bleiben und das ist gut so. Wir brauchen kräftigen Brahmachari-Ashram. Oder ich möchte gerne, ich werde nicht Prediger, sondern mehr Pujari und will da was lernen. Das wird dann erkannt und die Devotis werden interviewt dementsprechend und ihnen wird dann eine Zukunft im Krishna-Bewusstsein gegeben, sodass sie ihre Tätigkeit finden und sich bewegen. Nun wirst du fragen, ja, wie du so schön in deiner unkomplizierten Art sagst, man hört so viel davon, also ich habe davon noch nichts gesagt, ich weiß nicht, von wem du es hörst, aber es ist bekannt, dass es viel Gespräche gibt genau unter den Devotis. Wann sieht man denn jetzt endlich was? Narayani, das ist nicht so, das ist eine unglaubliche Arbeit, die da zu tun ist. Ich kann dir versichern, die Devotis gehen nicht, sie sind keine Faulpilze, ich weiß, dass du ihnen das nicht vorwirfst, aber ich will es nur mal so ausdrücken, die arbeiten daran und lesen und tun das zu. Es war zum Beispiel ganz schnell für mich, ich war in der Gruppe, die sich über das Predigen, was ist nötig für einen Prediger, was muss der wissen, ein Handwerkszeug. Da haben wir an 3 Tagen ein Konzept erarbeitet, haben es in der Gruppe vorgelegt, die ganze Gruppe saß darüber und hat festgestellt, dass es nicht nur darum geht, jetzt einfach ein paar Lerngebiete aufzuzeigen, sondern dass man sie ordnen muss, man über ein Leben an Devoti Zugang verschaffen muss zu verschiedenen Bereichen. Und er hat darüber meditiert, wir machen Brainstorming zum Beispiel, wo die ganze Gruppe da sitzt und über ein Thema einfach nur Unterthemen an die Tafel wirft, die alle angezeichnet wird, die dann ordnet. Und dann muss immer noch für jedes der Thema viel Arbeit getan werden, was den Untergruppen gegeben wird. Es ist manchmal wirklich so eine riesen Arbeit, die wir tun. Danach kann man nur noch schreien, so ausgelaucht ist man, so fertig ist man von diesen Sitzungen. Wir fangen diese Sitzung deswegen auf einer sehr interessanten Art und Weise an. Wenn wir uns treffen, erzählt zunächst einmal jeder darüber, wo er jetzt im Krishna-Bewusstsein steht, was ihn bewegt in der letzten Zeit, damit wir nicht nur auf einer technischen Ebene miteinander zu tun haben. Und dann kommt diese Arbeit, diese Forschungsarbeit. Da sitze ich selber, bin nicht so ein guter Forscher. Wenn ich überhaupt eine Stärke habe, ist es, dass ich ja schon längere Zeit dabei bin und weiß, wo manchmal der Schuh drückt und diese Themen ausbringen kann. Aber es sind sehr viele Arbeit und da, ihr werdet was sehen. Der nächste Schritt ist so und so, erst bei dem GBC das vorzulegen, weil wir wollen dem GBC helfen und ihm sagen, dies ist, was wir anzubieten haben, ein Trainingsprogramm in den Tempeln, und dann werden die GBC darüber sitzen und sehen, was davon möglich ist und was nicht. Wir haben ein Motto. Training solves problems. Das ist das Motto. Und wir werden mit diesem Programm zunächst einmal anfangen im Londoner Tempel, weil der sich Sebastian Vedanta Männer, und dann mit diesen Modellen experimentieren und danach dann auch für unsere Kunden das vorbehalten. Das muss von Anfang an klappen. Da kann man nicht experimentieren in dieser Sache. Vielleicht ein paar Stellen schon, aber im Großen und Ganzen geht es um das Leben von den Devotees, dass sie einfach glücklicher sind in der Bewegung, sich dort mehr wohlfühlen und einfach sich mehr einbringen können mit ihren verschiedenen Neigungen. Es wird eine sehr, sehr tiefe Angelegenheit und da kann man nicht jetzt so zu was. Unsere Bewegung muss, wenn sie diesen Schulungsaspekt aufnehmen will, das muss von vornherein gleich sitzen und auch überzeugen, dass sie das abgelehnt. Und wir sprechen schon so oft, wie oft im NC ist das schon ein Thema oder eine Lösung, aber es ist schwierig, das Thema wirklich zu packen, weil jeder Wunsch intuitiv spürt. Man müsste unglaublich was Vorarbeit tun, um Vorschläge, um der Bewegung zu helfen und ihm was Fertiges zu geben. Nicht, dass wir da nur sitzen und einfach Missstände, wenn wir die Missstände alle aufgeführt haben, da wird man erst richtig enthusiastisch, die Service zu tun. Also so ist das im Augenblick. Ja, also man kann viel tun, als ganzes Leben, als Service, um diese Dinge zu machen. Gut, vielen Dank, dass du gefragt hast. Also es soll auch nicht etwa eine Revolution in der ISKCON oder irgend so etwas. Nein, es soll einfach, dass man, alles hat, Prabhupada hat ja alles schon gegeben. Wir müssen das nur eben nehmen und den Devotees, und das verarbeitet haben und den Devotees dann fertige Dinge in die Hand geben. Gut, ja. Ja. Du beleidigst die Kamis dann. Ja, ja. Kommt denn so raus? Du Heini, sagst du dann zum Beispiel zu jemandem. Schlimmere Sachen. Ja. Ich denke, du musst einfach verstehen, warum es nicht gut ist. Du musst dich damit auseinandersetzen und dann, weil das läuft ja intuitiv bei dir ab. Das ist ja wie der Autofahrer. Ich merke das noch bei Gorgopal, der ist nicht besonders aggressiv, aber wenn ihn jemand schneidet, dann protestiert er auch hinter seinem Steuerrad. Du Flasche! Und beim Autofahren, nicht? Und so weiter. Das rutscht und dann merkt er auch, wollte ich nicht sagen, es tut mir leid. Nicht? Du musst einfach verstehen, warum es nicht gut ist. Du versuchst da die Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und du, das gibt solch eine schlechte Stimmung, wenn du jemanden dann in den Hintern trittst, zu Deutsch gesagt, wenn der sich unmöglich verhält. Außerdem fällst du total unter das Gift des Zornes. Deine Intelligenz wird verleiden. Du musst einfach bestehenden Missstand beseitigen, wenn du verstehst, wieso das schlecht ist. Wenn du nicht verstehst, warum das schlecht ist, dieser Missstand, wird der immer weiter sich einschleichen. Ich würde sagen, du musst verstehen, Das ist schlecht für die Verbreitung der Krishna-Bewusstsein. Das vereitelt deinen ganzen Zweck, weswegen du auf der Straße stehst. Und zweitens wirst du auch spirituell von dieser Zorn, der, wie sagst du im Bhagavatam, der wie vom Himmel fällt. So ist das mit dem Zorn, der plötzlich im Körper entsteht mit der Erscheinungsweise der, in Kontakt mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft, bist du einfach vergiftet. Wenn du ein Kami sagst, also ein schlimmes Wort sagst, der Punkt ist, warum jetzt analysieren, was genau es ist. Es gibt Jiva Ninda, Vergehen gegen Lebewesen, davon spricht Bhaktivinoda Thakur, aber lass es einfach bleiben. Das ist das Beste, das hilft viel mehr. Es sieht auch total komisch aus, wenn du, die verhalten sich ja auch unmöglich. Die Leute, die wahrscheinlich seit 5 Tagen nicht mehr gewaschen und sagen dir, du bist also irgendwie ein unsauberer Mensch. Nicht? Kann man ja auch nicht. Da geht es schon mal, dass der Finger so an die Stirn geht. Aber es ist ja auch wahr. Die sind ja unmöglich zum Teil. Die können ja nichts dafür, also wie sie sich verhalten. Wenn du jetzt dann da hingehst, oh Entschuldigung, ich habe mir den Finger an die Stirn, dann denkt er, du bist total verrückt. Daher rettest du die Situation wirklich nicht. Denken Sie, du hast so einen kleinen Psychoknacks weg. Für den Kami ist es normaler, wenn du ihm sagst, du bist also nicht sehr qualifiziert und dann die entsprechenden Worte, dass es nicht ist. Das ist für ihn normaler und kann er mehr verstehen, als wenn du sagst, sorry, sorry, ich habe Jiva Ninda gemacht. Besser, man tut es nicht. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt ein willkommenes Ende gefunden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.